Hi.
Welcome to a new episode of Schwitzkasten.
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 Schwitzkasten. One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
Hey, Niklas.
Was hast du da eigentlich für eine weiße Kette immer um? Die hast du ja immer.
Ja.
Kann man die essen?
Nein.
Hast du Perlen, die man essen kann?
Nee.
Okay. Ist die aus Elfenbein? Mörder?
Was? Nein. Das sind Plastikperlen.
Ah, okay.
Aus dem Bastelladen. Diese Kette hat ungefähr den Gegenwert von so einem Kronkorken. Aber meine Tochter hat sie für mich gebastelt.
Ah, die hat diesen ideellen Wert wie dieses Ding von CM Punk, ja, das Drew McIntyre mal geklaut hat.
Ja.
Geil.
Ungefähr das. Das ist wirklich, das ist mein Pendant zu das, zum CM Punk Armband, nur dass es weniger hässlich ist.
Dein Punkdon.
Wow.
Darauf ein Bier.
Okay.
Ah.
Würde CM Punk auch wollen.
So, ich gieß mal gerade ein hier, während ich Mikroflasche und Glas schräg halte.
Krass.
Kannst du schon mal erzählen, worüber wir heute reden hier?
Wir reden heute über Backlash, St. Louis.
Backenlasche!
Was ist eine Backenlasche?
Eine Backenlasche? Das ist, wenn du Muskelkater am Popo hast. Also dann kann man, um den Muskel, also den Arschmuskel zu entspannen, sich eine Backenlasche umlegen.
Mhm.
Dann legst du quasi eine, gibt's auch für beide, Backen, Po-Backen, mhm, in so eine Lasche und schnallst dir das wie so ein, wie so Hosenträger, mit Hosenträgern so um.
Mhm.
Dann hältst du quasi deinen Arsch hoch.
Mhm. Mhm.
So.
Ich hätte gedacht, das sind diese, es gibt ja so aufgesetzte Gesäßtaschen auf Hosen und es gibt so eingesetzte Gesäßtaschen,
ja,
weißt du?
Ja.
Ich dachte, eine Backenlasche wäre dann letzteres.
Oh nee.
Weißt du, wo man so, ja.
Das wäre ja absurd.
Cheers.
Cheers.
Ah! Der klang nicht gut, können wir nochmal machen?
Ja.
Cheers.
Cheers.
Besser.
Mach doch nicht mal ein Glas kaputt, Alter.
Ich mach, was ich will.
Ich trinke heute aus meinem Undisputed Era Originalkrug.
So nämlich.
Okay. Ja, Lukas und ich haben gerade WWE Backlash geguckt.
Das ist korrekt.
An diesem Montagnachmittag. Jetzt Abend.
Ja.
Was machen wir damit?
Abhaken.
Abhaken, okay. Ja. Gut, das war die Review zu Backlash. Reden wir über Toffifee.
Oh Gott.
Hier ist wirklich, wir haben hier so eine Maxi-Packung Toffifee. Ich habe immer eine Maxi-Packung Toffifee da. Und hier ist so ein heftiger Schokokuchen drauf auf der Rückseite, so ein Rezept.
Toffifee-Kuchen-Rezept?
Ja, der ist so krass, da sind 10 fucking Eier drin. In so einem kleinen.
Wie in einem anständigen Fünfer-Match. So. Tatsache, 10 Toffifee, 10 Eier, Größe M.
Größe M, ja gut, das geht ja wieder.
Ja, voll. Zimmerwarm. Ist ja noch spezifiziert.
Steht das da wirklich? Mhm. Zimmerwarm?
Ja.
What the fuck?
450 Gramm weiche Butter. 300 Gramm Zucker. Digga, was ist denn los mit dem?
Das ist viel Booker T. Viel Butter, viel Zucker.
Viel Eier.
Verdammt, wie gesagt, viel Eier.
Wie gesagt, 10 Toffifee sind da noch drin. Dann 400 Gramm Mehl obendrauf. 200 Gramm Zartbitterschokolade nochmal obendrauf, nochmal 3 Esslöffel Kakao und dann noch 10 bis 15 Toffifee als Deko obendrauf. Digga, was geht denn ab mit euch, ey? Sag mal. Also hier sind 300 Gramm Zucker ohnehin schon drin und dann sollen da insgesamt 20 bis 25 Toffifee drauf.
Eben was auch 10 bis 15, du.
Naja, und dann rein müssen ja in den Teig auch noch 10.
So, rein auch noch.
Ja. Wie viel wiegt Kuchen, so ein Toffifee?
Toffifee wiegt so irgendwas zwischen 1 und 8 Kilo. Frag mich doch nicht nach Zahlen und Gewichtseinheiten, ja, okay, mein Gott. Ja, okay. Sei besser.
Danke.
Wisse das.
Danke für deine Hilfe. Aber man könnte das ausrechnen hier.
Ah, ja, auf 24 zu rechnen.
200 Gramm. Warte mal. Gott. Also die Toffifees, die in das Ding rein sollen, die haben auch nochmal 100 Gramm Zucker.
Errechnet. Was? Echt?
Ja. Also okay. Wenn du diesen Kuchen backst, dann hat er immer fast ein halbes Kilo Zucker drin. Herzlichen Glückwunsch. So.
Danke. Ich habe aber erst nächste Woche Geburtstag und dann wünsche ich mir diesen Toffifee-Kuchen.
Unklar, ob das möglich ist, ohne späteren Herzschaden, das zu essen.
Das stimmt.
Ja.
Ja.
So viel zum Thema Backlash.
Genau.
Kommen wir zu Kuchen.
Ja. Top 7 der Kuchen hatten wir schon mehrmals. Ich glaube zweimal tatsächlich in der Top 7 der Kuchen.
Kann sein, ja.
Können wir nicht nochmal machen.
Ja. Nee, es gibt aber richtige Antworten.
Wir waren eben bei meinem Dönermann, Okay Grill oder Okay Grill.
Ja.
Hier Namensbüttel, Shoutout. Da hatten wir überlegt, eine Top 7 der Dönerzutaten zu machen.
Oder der Döner Darreichungsform. Beides ist denkbar.
Ja.
Wie du willst.
Sind Taschen erlaubt?
Nee.
Okay.
Es sei denn, es sind Backenlaschen.
Shoutout Tim.
wollen wir trotzdem kurz über Backlash sprechen, um das abzuhaken?
Ja, können wir mal.
Okay.
Achso, um den Haken zu setzen, musst du kurz wirklich drüber geredet haben.
Ja, je nach Kürze, also ja. So.
Ja,
okay. Kurz, ja, schon.
Ja, machen wir.
Vielleicht. Wir haben viel Podcast gemacht in den letzten
Wochen. Ja, ich kann auch nicht mehr Mikrofone halten, ohne Scheiß.
Viele Stunden Podcast gemacht.
Wer das noch nicht gemacht hat oder uns jetzt zum ersten Mal hört, hört euch mal unseren letzten Podcast an, die Q&A-Episode. 5,5 Stunden. Geballer. Geil.
Sehr kluge Fragen waren dabei. Sehr kreative Fragen. Sehr liebenswerte Fragen und strunzdumme Antworten. Fragen nicht, es gibt keine dummen Fragen. Doch, gibt es.
Doch, es doch, gab doch. Einige
dumme Fragen. Der Podcast ist der Beweis, auf jeden Fall. Ja. Aber es war toll.
Genau, so. Hört ich das an. Aber jetzt Backenlasche. Was trinkst du heute?
Ich trinke, ich habe hier, warte, ich gucke kurz aufs Etikett. Das ist eine koffeinhaltige Orangenlimonade Sternchen mit Cola. Das ist eine Paulaner Spezi.
Sinalco hätte ich jetzt gedacht. Paulaner, okay. Paulaner, ja, die machen auch Bier.
Ja, stimmt. Ja. Tatsächlich, ist von der Paulaner Brauerei Gruppe GmbH und Co. KGaA.
Krass, Sina-Fans. Attitude Adjustment. Ich trinke heute einen Brown Störtebäcker. Ein Störtebäcker.
Ja.
Ja. Atlantic Ale. Stürmisch, friesisch, herb.
Stark.
Highlight Backlash.
Highlight Match oder Highlight generell?
Egal, generell.
Jacob Fatu.
R-Truth. Ja. Ja, ich weiß auch nicht.
Das war die Review.
Was machen wir mit dem Witz, hatte ich schon eben.
Ja, ich weiß.
Was machen wir mit dem Event? Abhaken ist irgendwie, glaube ich, fair, so. Das kann man machen. Es war halt so das wirklich mustergültige B-Pay-Per-View, oder?
Nee, eigentlich nicht. Mustergültige B-Pay-Views gab es in der Vergangenheit. Ich kann nicht mal mehr ein Wort deutlich aussprechen. Pay-Per-View.
PRV können wir auch sagen.
Pleh. Ich weiß nicht, nee, ich fand das auch nicht mustergültig, weil dann wäre es ja irgendwie ein bisschen mehr hängen geblieben.
Bleiben B-Pay-Per-PLEs hängen?
Naja, also wir hatten eine Zeit, da waren B-Pay-Per-Views die heimlichen A-Pay-Per-Views so ungefähr. Und ich finde den Begriff auch eigentlich unschön und ich finde auch die Existenz dessen unschön. Ich finde, Backlash war schon so ein bisschen das, was meinetwegen so ein Saturday Night's Main Event oder, weißt du, so eine Nebensächlichkeitsveranstaltung gerade sein darf. Aber ansonsten war mir das dann doch, also eigentlich, nee, das ist mir zu wenig gerade. Das hatte schon so Wochenshow mit eben weniger Story-Elementen-Vibes und das finde ich irgendwie zu wenig. Ich will nicht sagen, es hat mich gelangweilt, aber es hat mich auch wenig abgeholt. Vielleicht ist mein Bild jetzt aber auch gerade echt gefärbt davon, dass die zweite Hälfte, vor allem die letzten zwei Matches, halt einfach elendig lang waren und langwierig. Davor war es eigentlich schon okay. So, es war nicht wichtig, aber es war okay. Kann man gut machen. Und dann die zweite Hälfte war dröge. So ging's mir.
Für mich heißt mustergültiges BPLI nicht, dass das qualitativ hochwertig sein muss. Das heißt erstmal, dass es mustergültig für mich die Definition eines B-Pay-Per-Views erfüllt, weil ein B-Pay-Per-View ist kein A-Pay-Per-View. Ein A-Pay-Per-View müsste besser sein und gewichtiger. Mhm. Ein B-Pay-Per-View ist für mich weniger gewichtig. Und das war im Prinzip das jetzt hier.
Verstehe.
So nach der Definition, wo halt wirklich einfach ein paar Dinge kulminieren und ein paar Matches eine große Bühne bekommen, die aufgebaut wurden über, keine Ahnung, 2 bis 5 Wochen oder so.
Ja.
Und das habe ich hier irgendwie bekommen. So, das war halt matchtechnisch ein diverses Ding so, wo jetzt kein Match dabei war, wo ich sagen würde, wow, krass, das war so geil, das bleibt hängen, weil das ist der Unterschied tatsächlich. Also bei vielen, also ich erwarte auch von weniger wichtigen PLEs, dass mal so 1 bis 2 Matches so richtig mich so richtig packen so und dann, wo ich so bin, wow, krass, so, ne?
Ja.
Hatte ich hier, glaube ich, auch nicht. Es gab gute Matches, es gab solide Matches, es gab lahme Matches.
Ja.
So. Ja, genau. Also, ich weiß gar nicht, welches Match ich irgendwie so Match ich am geilsten fand. Wahrscheinlich noch Lyra Valkyria, weil ich die halt einfach stark finde. Vielleicht liegt aber auch so, dass man nicht abgeholt wird, daran, dass einfach vielleicht nicht so die Leute da waren, die uns hätten abholen können?
Vom Personal meinst du?
Ja, also klar, ich ein paar Lieblinge, also Fatou war dabei, Valkyria war dabei, die sehe ich momentan sehr gerne.
Ja.
Dann wird's aber auch schon dünn.
Ja gut, Gunther kann man machen, aber es war ein scheiß Match für ihn so von der Ansetzung her. War klar, dass da nicht viel bei rumkommt. Ja. Dom und Penta ist von der Ansetzung schon geil und es hat mir am meisten Spaß gemacht als Match.
Mhm.
So, das war cool, es war genau richtig auch in der Card platziert. Mhm. Hat mir gut gefallen. Ja, schon, ne? Also klar, irgendwie die gefühlten, also man hat sich halt für die eine große Storyline entschieden und das ist Cena Orton.
Mhm. Weil es auch in St. Louis war und so, ja.
Total nachvollziehbar, dass das so ist. Aber damit fehlte für mich das, was gerade so mein Interesse in den Wochenshows stärker zieht und das ist halt die Seth Rollins Faction Story.
Mhm.
Aber auch in der Women's Division sind die Teile, die hier dann drin waren, beziehungsweise das eine Match, jetzt nicht unbedingt das, was mich so richtig vor den Fernseher zerrt und spannend bei der Stange hält, so, ne? Es war halt einfach ein B-Titel, mhm, der da auf dem Spiel stand.
Aber auch die müssen gehighlightet werden und wenn sie dann die einzigen Titel sind, könnte das die aufwerten.
So kann man es auch sehen, klar.
Ich glaube, das, was du gerade ansprichst, ist halt schon tatsächlich aber irgendwo auch wichtig. Nämlich, dass man gewisse Storylines, die gerade auch ziehen und wichtig sind, zurückstellt, damit eben andere Storylines, die auf der gleichen Ebene irgendwo schwimmen sollen, das Spotlight bekommen. So, ne? Wenn du jetzt die Rollins-Sache hier drin gehabt hättest, dann wäre die Orton-Cena-Sache wieder weniger wert.
Ja.
Weil der Fokus dann natürlich bei Rollins liegt. So war das auch im WrestleMania-Aufbau ganz gut zu sehen, dass sich die Cena-Cody-Nummer mehr oder weniger abgewechselt hat mit dem Aufbau von Punk, Reigns, Rollins, ja, die drei. Das hat sich immer abgewechselt. Manchmal waren die einen waren gar nicht da, während die anderen im Fokus waren. Mhm. So eine Woche lang und so. Oder auch mal länger, so 2-3 Wochen gab es dann nur das eine und eben die anderen nicht. Das ist, glaube ich, tatsächlich wichtig, was die Aufmerksamkeitslenkung angeht.
So. Ja.
Und jetzt hatten wir für dieses PLE halt eben Orton und Cena und deswegen ist Rollins halt ein bisschen runter. Ich hätte vielleicht noch Jey Uso und Logan Paul draufgepackt. Dann hätte man noch so ein bisschen, so ein bisschen mehr, ein bisschen Party, ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, flashy was? Was Flashigeres?
Ja. Andererseits war das vielleicht auch das Eröffnungsmatch dann, ne? Ich meine, mit Jacob Fatu und LA Knight hattest du zwei gute,
ja,
Cheer-Magneten da.
Ja.
So, mit Damian Priest hattest du einen der kältesten X-Main-Eventer, die du gerade hast.
Ohne Scheiß.
So. Er und Finn Bella geben sich da vielleicht ein bisschen die Klinke in die Hand.
McIntyre coolt auch schon ab.
Leider ja, aber ist von den Herausforderern in diesem Match derjenige, der zumindest am stärksten in das ganze Ding reingegangen ist.
Ja.
Und musste immerhin, und hatte auch die größte Siegchance gegenüber Fatu so im Matchverlauf und musste halt wieder von Priest aufgehalten werden. Also, ich gehe noch versöhnlich mit der Personalie Drew McIntyre aus diesem Ding raus.
Mhm.
Brauche aber langsam was für den, weil Drew McIntyre natürlich viel, viel einsteckt in seiner aktuellen Inkarnation, so sehr sie Spaß macht. So. Er ist halt schon auch der Prügelknabe damit.
Ja.
Ja.
Was aber auch wahrscheinlich echt okay ist für ihn. So, ne? Man darf halt auch nicht vergessen, das sind ja auch so Arbeitnehmer irgendwo. Mein Gott, wie lange macht er das schon? Ist auch echt mittlerweile in einem gewissen Alter so. Hat einen neuen Vertrag, verdient scheiße viel Geld, so nochmal. Und natürlich bist du da nicht immer Main Eventer.
Ja, klar.
So, ne? Das ist schon irgendwie okay. So, darf man auch nie vergessen.
Voll. Ja. Definitiv. aber ja, also das, was du sagst über so die Mustergültigkeit hiervon als B-Pay-Per-View, ich glaube, an dem Punkt, wo dieses Backlash weniger als die letzten beiden, glaube ich, so ein richtiges, okay, und jetzt nehmen wir nochmal eine Handvoll WrestleMania-Fäden und machen davon Rematches, Geschichten war, sondern schon so Sachen weitergetrieben hat weitgehend, wobei einiges hier durchaus auch so ein weiter Wiederaufgreifen war, also so eine Fortsetzung von so Storylines, die bei WrestleMania schon am Start waren. Ist es schon, ja, magst du einfach recht haben mit dieser Einordnung, denn es verging ja nicht so viel Zeit. Es sind ja, glaube ich, drei Wochen gewesen zwischen Mania,
ja,
und dem Event jetzt. Das hast du bei der Orton-Cena-Storyline ja auch in den Podcasts zuvor gesagt, dass dir das zu wenig Zeit für die Größe dieser beiden Namen ist, um das aufzubauen.
Ja.
Das Match hat die dem angemessene Zeit, in Anführungsstrichen, dann bekommen. Können wir gleich nochmal drüber reden, wie angemessen das dann als Zuschauer war. Aber ja, es ist schon okay, aber ich für mich ist es dann so, naja, dann mach halt nach WrestleMania eben nicht 3 Wochen später wie dann PLE,
ja.
Sitz das Ding aus bis Money in the Bank,
ja.
Und fokussier dich bis dahin darauf, wirklich eine neue Season zu starten und neuen Stuff an den Start zu bringen und Backlasher halt nicht, weil das lenkt ja auch ein Stück weit von diesem neue Season-Gedanke, den Triple H ja durchaus gerne vorgebracht hat nach Mania.
Mhm.
Lenkt es ja ab, so diese Semi-Wiederholungen, Halbfortsetzungen zu machen. So. Ja, wahrscheinlich würde ich das aus dem Kalender streichen, um ehrlich zu sein. Und dann meinetwegen Money in the Bank eine Woche vorziehen oder sowas.
Mhm.
Ist ja jetzt auch schon wieder in 3 Wochen oder so.
Ja, finde ich auch. Saturday Night Main Event ist auch noch.
Ja.
Zwischendurch. Das heißt, du hast nochmal so ein, das müsste man dann C-PLE nennen. Ja, weiß ich auch nicht. Genau, das findet auch noch statt. Ja, kann am Kalender auch ein bisschen liegen. Ja, weiß ich nicht.
Wer weiß. Naja, gehen wir mal rein.
Gehen wir mal rein.
Also, Bruder Jakob hat erfolgreich verteidigt gegen lachender August Knight.
Lachender August?
Damian Pastor und Drew McIntyre. Über diesen Namen macht man keine Witze. Ja. Ist noch nie passiert in diesem Podcast. Never ever.
Nee, über McIntyre haben wir noch nie was gemacht.
Nee,
vor allem in seinen Schottland-Pay-Per-View-Kontexten.
Nie. Ja. Genau, hat verteidigt. Und nebenbei haben wir im Zuge dessen eine Aktion von Solo Sikoa gesehen, der zuletzt im Zweifel stand, was seine Loyalität zu Jacob Fatu angeht, wie er ihn, naja, sagen wir mal, zumindest vom Tisch geschoben hat, bevor LA Knight Schlimmeres anrichten konnte mit seinem Ellbogen.
Ja, mit seinem Ellbogen. Oh, mit deinem LA-Bogen.
Nicht schlecht.
Ja.
Bei der Gelegenheit hat Solo Sikoa auch This Man, wie die Kommentatoren ihn genannt haben.
Ach ja, This Man ist da.
Genau, dabei gehabt. jemand von ungefähr der gleichen...
Stimmt.
Kopf, also Größe halt einfach so, sind wirklich fast gleich hoch und haben ungefähr das gleiche Körpervolumen.
Ja.
Es ist Jeff Cobb und man darf gespannt sein, wie er heißen wird, dann im WWE-Kontext.
Ja.
Ja, aber...
Kev Job.
wie hast du gesagt, jetzt sind wir endgültig bei der ozeanischen Mafia angekommen.
Jetzt sind alle da, jetzt hast du sogar... also Jeff Cobb ist US-Amerikaner. Vom Pass her, aber er hat damals für Guam bei den Olympischen Spielen gewrestelt. Das heißt, wenn jetzt noch Guam irgendwo da reinkommt, dann hast du wirklich jetzt Tonga, Samoa und Guam. Also, ja. Ozeanischer wird's nicht.
Ja. So.
Fuck, mal, habe ich ganz vergessen, natürlich Cobb kam.
Ja, und er und Jacob Fatu guckten sich dann recht intensiv an und Fatu guckte ziemlich eindeutig so, als wusste er nichts davon, dass Solo den Dude an Land ziehen wird aus dem Pazifik.
Geangelt.
und ich mag auch sehr gerne, dass danach Fatu so quasi an den beiden vorbei durch sie durch die Rampe hochgegangen ist und alleine den Weg zurück Backstage angetreten ist und eben nicht so einträchtig zu dritt als Teil des Teams, sondern halt weiterhin als Lone Werewolf.
Ja.
Quasi um dessen Gunst Solo so ein bisschen zu buhlen scheint oder weiß ich nicht, den er möglicherweise auch zu ersetzen gedenkt mit Jeff Cobb. Who knows?
Ja, das macht für mich Solo Sikoa wieder interessant, weil der jetzt mal wieder, du hast gerade Aktion genannt, erstmal wieder was macht, sondern der ist nicht mehr einfach nur ein schwächelnder Weirdo. Und ich glaube, es ist nicht die Gunst, die er will. Ich glaube, Solo Sikoa will Relevanz wieder haben. Der will Jacob Fatu wieder in eine Abhängigkeit bringen, glaube ich. Ich glaube, das ist so sein Charaktermotiv, was er gerade hat. Er steht hinter ihm zurück gerade, rafft auch, dass er das gerade muss.
Mhm.
Hatte bis jetzt noch keine Idee, wie er da irgendwie was machen kann und jetzt hilft er ihm halt. Und das sorgt für Abhängigkeit. So, ne? Bring hier, ohne mich hättest du das nicht geschafft. So, hey. Ja. Aber Fatu hat da gar keinen Bock drauf.
Korrekt.
Und genau, hat das auch schön gezeigt. So, das fand ich geil. Was ich auch geil finde, ist, dass Jeff Cobb da ist. Wer den Mann nicht kennt, den muss man jetzt nicht kennen. Der war bei Lucha Underground als Matanza Cueto, ne? Ja, der Bruder von Dario Cueto, absolutes Monster. Jo. Da habe ich ihn kennengelernt damals. Dann ist er bei New Japan lange Zeit noch was gerissen. So ist ein unfassbar guter Wrestler, Power Wrestler.
Hier und da einzelne Monster. Auftritte für AEW gemacht.
Stimmt, da war der auch mal cool, aber ja wenig, aber
ja,
stimmt.
Ja. Hier und da mal vereinzelte Auftritte, also viel so einfach Journeyman, quasi überall hier und da mal zu sehen.
Aber guter Typ. Fassbar interessanter Typ. So, ich mag diese gefährlich aussehenden Typen. Und diese gefährlich aussehenden Typen sind nicht diese Bodybuilder-Typen. Ich hab wenig Angst vor Carmelo Hayes. Warum nehme ich Carmelo Hayes als Beispiel für irgendeinen Bodybuilder-Typen? Das ist mega weird.
Nimm jemand aufgepumpteren.
Ja, ja. Orton Theory habe ich keine Angst vor.
Ja.
So, ne? Aber solche Leute wie Jacob Fatu und Jeff Cobb und sowas, das sind solche richtigen bösartigen Motherfucker, die so auch das Gefährliche transportieren, weil die halt eben nicht so perfekt sind, sondern weil die ein bisschen roh sind, so in dem Ganzen. Ne? Und da geht es jetzt nicht nur um Körperfettanteil, so, was irgendwie über den Muskeln hängt, so, da geht es einfach um so eine rohe Ausstrahlung. Und die hat Jeff Cobb auch. Das heißt, die beiden sind sich schon sehr ähnlich. Deswegen ist da ein Ersetzungsgedanke, glaube ich, nicht verkehrt. Ja. Sikoa hat einfach den nächsten so genommen. Und ich finde es geil, dass Triple H auch gerade diese Leute heiert. So.
Voll.
Das kann daran liegen, dass ich auch älter werde mittlerweile so und jetzt auch nicht mehr in den 20ern bin so. Aber ich erinnere mich daran, ich war früher oft so fixiert auf so junge Wrestler, die ich geil fand.
Ja.
Ich fand immer junge Wrestler cool, einfach so, weil die irgendwie athletisch sind und irgendwie frisch und sowas. In den letzten Jahren ist das immer so, dass ich diese ganzen alten Säcke geil finde. So diese alten Veteranen, Jeff Cobb ist 42 so.
Ja.
Tama Tonga ist auch Mitte 40. Ja. Das sind alles so ein bisschen ältere Typen, die aber dadurch halt irgendwie eine Erfahrung haben, mit denen ich mich nicht identifizieren kann, aber mit denen ich irgendwie eine gewisse Authentizität verbinde. So.
Es gibt auch ein, finde ich, relativ schlagendes Argument für diese Leute und das ist, man hat halt irgendwie eine andere Erwartungshaltung an die. So. Also weißt du, wenn ich mir so ein ich finde junge WrestlerInnen immer noch super interessant und verfolgt das total gerne so.
Javon Evans, einer unserer Lieblinge.
Genau, zum Beispiel. Den wollte ich auch gerade vorbringen. Das ist so ein Typ, da bin ich so meine Fresse.
Ja.
Was der in den nächsten 15 Jahren alles machen wird.
Ja.
Sowohl 5,10 als auch 15. Ja. Der hat echt noch viel Karriere vor sich. Und der macht riesige Sprünge, gar Sprünge vorwärts in seiner Entwicklung. Das ist voll geil zu sehen. Aber da hängt halt auch direkt so eine Anspruchshaltung dran von, oh, wann kommt der Durchbruch? Und so jemand wie Jeff Cobb und generell, wenn man jetzt halt auch so einen Aleister Black zum Beispiel zurückbringt und wenn man so einen Rusev zurückbringt und sowas. Bei Rusev würde ich sogar noch halb ausklammern. Aber bleiben wir mal bei Jeff Cobb. Der ist wirklich in so einem Alter und hat so viel gemacht. Ich habe dann immer das Gefühl, das sind so Leute, die sind so over themselves, im Sinne von, die haben niemand mehr was zu beweisen, die müssen nicht mal da sein, um einen World Title zu holen, das ist gar nicht der Anspruch. Die sind da, weil die was können, weil die einen Back-Katalog von Sachen haben, den sie mitbringen, weil sie gestandene Wrestler sind, weil sie gestandene, gefestigte Charaktere und Typen sind, die sofort was ausstrahlen und sofort Impact haben, ohne dass du denen direkt halt einen Run geben musst, der sie sonst wohin führt. So, die kannst du direkt, und das ist der entscheidende Unterschied, du kannst sie direkt in eine Rolle stecken.
Ja.
Das sind halt wirklich Rollenspieler im besten Sinne so für Wrestling. Die brauchst du halt auch fürs Team. Es kann nicht jeder den Anspruch haben, um die trotzdem vielen Gürtel, die es gibt, mitzuspielen, was du aber bei so einem jungen Up-and-Comer immer hast.
Ja.
So, du hast immer so dieses, wann schnappt er sich endlich den ersten Titel und was passiert dann so? Und das hast du bei Jeff Cobb
einfach. Carmelo Hayes ist so ein gutes Beispiel. Ja. Wenn man wartet die ganze Zeit, dann wird man frustriert, weil er jetzt von Aleister Black eingerollt wird und so.
Genau.
Vor Ludwig Kaiser, kein Mania-Match, ist man frustriert.
Ja, und dann ist so jemand halt einfach geil, weil der hat theoretisch alles gemacht. Das ist cool. Gib dem eine Rolle, lass ihn die spielen. Tama Tonga ist ein fantastisches Beispiel dafür. Was für ein Mehrwert ist der für diese New Bloodline?
Ja.
So ohne, dass der halt Riesenansprüche an irgendwas hat. So.
Ja.
Ja, okay, Tag-Team-Titles, aber das war halt ein Flash in the Pan. So.
Ja.
Nee, ich finde das geil. Ich finde das eine richtig geile Verpflichtung tatsächlich.
Mhm.
Ja, gefällt mir gut.
Ja, mir auch.
Mir mag gibt der, den. Das noch als Dings, mir gibt der so im besten Sinne so Rhino-Vibes. Ohne, dass die jetzt so der gleiche Wrestling Typ sind vom Moveset her und so weiter, aber von dem, was sie special macht, finde ich. Dieses so unberechenbare, halbwahnsinnige, Das gibt mir Jeff Cobb auf eine Art, auf die mir das auch zum Beispiel Jacob Fatu gibt. Halt auf seine Art.
Ja.
So, es ist schon ein geiler Schlagwrestler.
Finde ich auch. Und passt natürlich dann zu dieser New Bloodline-Sache, ja, ne? Weil das soll ja alles irgendwie kriminelle Weirdos sein. So. Das sind ja irgendwie gefährliche Dudes.
Ja.
Ich denke mal, dass Michael Cole und Co. jetzt noch Recherchen anstellen werden, wer this guy ist.
Ja.
So, kleine Schattenseite vielleicht. Wie er reingekommen ist, fand ich ein bisschen müde. Also, dass er einfach gekommen ist mit irgendwie zwei Schlägen und dann, gut, er hat einen schönen Crossbody gemacht.
Ja.
Aber da hätte ich mir vielleicht nochmal so einen krassen Power-Move oder so tatsächlich gewünscht, so. Weil Jeff Cobb kommt über wirklich krasse Power-Moves. Der hat einen richtig schönen Finisher. So ein richtig geiler Slam, so ein Modified Angle Slam, wenn man will.
Ja.
Da hätte ich ein bisschen mehr gerne gesehen.
Ja, stimmt.
Und er ist echt nicht gut in Form.
Wollte ich gerade sagen. Ich hatte auch das Gefühl, dass er vielleicht nicht in körperlicher Bestform ist.
Ist er nicht.
Ja. Und deswegen erstmal im Performance Center ankommen darf.
Ja.
So, und ansonsten ein bisschen Bystander ist, zwischendurch gefährlich guckt, nach einem weiteren Dude aussieht. So, aber es noch vielleicht ein paar Tage dauert, bevor wir ihn im Ring richtig aufdrehen sehen. Und das finde ich auch völlig okay erstmal. Bin aber bei dir, das war kein krasses Debüt. So.
Mhm.
Ich glaube, sie sind es dann halt gegangen, um die Karte ziehen zu können, weil wäre er vorher schon im Performance Center beim Training gewesen, dies, das und die ganze Zeit so, dann wäre es möglicherweise auch als Überraschung nicht mehr möglich gewesen in der Form.
Ja. Ja, genau. Das kann sein, dass man das erst bringen musste, weil es sonst irgendwie rauskommt. Normalerweise hätte ich den erst gebracht, wenn er wirklich ein bisschen bessere Form hat. So.
Ja. Wer weiß, ob er zuletzt verletzt war oder so. Keine Ahnung.
Ja, stimmt.
Aber herzlich willkommen, this man.
Guam, Alter. Ich habe random Fact über Guam. Da gibt's irgendwie so eine weirde Natter, die sich dann niedergelassen hat.
Ja.
Neozoton oder so heißen die. Die BiologInnen, die uns zuhören, werden mich jetzt schächten wollen. Krass, hört auf, mich schächten zu wollen.
Das ist echt nicht cool.
Das ist so eine Natter, so eine invasive Art, die dann quasi das Biotop oder die Fauna irgendwie kaputt macht, so auf so einer Insel. Guam ist eine kleine Südseeinsel halt. Und diese Natter hat irgendwie dafür gesorgt, dass es kaum noch Vögel auf dieser Insel gibt. Und dadurch, dass es kaum noch Vögel auf dieser Insel gibt, gibt es dort unfassbar viele Spinnen.
Ja.
Also Guam, echt, wenn du irgendwie Arachnophobie hast oder so, nicht nach Guam. Wirklich, das sind unfassbar viele Spinnen. Und diese Nattern, die sind auch giftig. Also das ist echt nicht schön, da zu wohnen. So.
Ja. Okay.
Ja.
Alles klar. Also falls ihr Urlaube auf Guam gebucht habt, Niklas' Empfehlung ist, cancelt das.
Ja, ohne Scheiß.
So. Außer ihr mögt Spinnen.
Und hasst Vögel.
Ja. Gut. Wunderbar.
So, was hatten wir noch? Achso, Fatu hat natürlich verteidigt, haben wir gesagt.
Ja.
Ja, kann man machen. McIntyre und Priest haben sich draußen eliminiert gegenseitig, weil Priest schon wieder McIntyre einen Pin weggenommen hat.
Ja, dann gab es einen South of Heaven durch den, weiß ich nicht, Catering-Tisch von den Sound-Leuten oder so. Ich weiß nicht genau, warum der da steht.
Ja, das ist auch wichtig, dass die essen.
Ja.
Ja.
Während der Show vielleicht auch.
Ja.
Man weiß es nicht genau. Der Move war ganz geil. Es ist immer super weird, diese Power Moves durch irgendwelche Props, die sonst nicht da sind. Aber gut,
ja.
Warum nicht?
Aber der Süden des Himmels, einer der schönsten Choke-Slams, die es gibt.
Ist so.
Ja.
Definitiv. Ja. gut, Haken da dran. War ein cooles Eröffnungsmatch, aber kann man gut machen. Crowd war direkt drin.
Ja, ja.
Fatu ist absolut der oberste. Krank. Sorry, LA Knight.
Ja.
Ja, und dann ging's weiter mit dem Mann gegen den Vogel.
Ja. Ja. Schöner, süßer Aufbau. Das Match mag ich eigentlich. Also die Fehde mag ich. Das Match mochte ich auch. Alles cool.
Ja. Lyra Valkyria ist fantastisch. Sie macht alles
fantastisch,
gut. Ja. Sie macht einfach alles gut.
Ja.
Jedes Selling sitzt, sie schmeißt sich so geil in die Bumps rein. Wenn ein Power-Move nicht so geil aussieht, erst einmal, es gab so einen, da hat sie so ein Running irgendwas.
Brainbuster.
Ich weiß,
Ein Brainbuster, oder?
Kann sein. Mhm. Machen wollen. Ich habe sie nicht mehr ganz genau vor Augen. Mit Becky Lynch und hat sie irgendwie nicht so richtig geil so flüssig hochgestemmt bekommen, wie sie wollte. Keine Ahnung, ne, ob Becky dazu sehr wie ein nasser Sack hing und nicht mitgespielt hat oder ob sie sich wirklich ein bisschen ob Lyra sich da selber ein bisschen im Weg stand und sie nicht richtig geil hochbekommen hat. Ist egal, ich hatte aber das Gefühl, sie hat dann währenddessen so für sich beschlossen, das sah jetzt nicht so geil aus, wie ich eigentlich wollte, dann mache ich es halt anders. Und dann ist sie halt nochmal nach vorne gerannt, bevor sie den Move gemacht hat, mit Becky hochgestemmt. Ich mag das. Ich habe bei Lyra Valkyria wirklich immer das Gefühl, sie will was und sie wirft sich da rein und sie gibt halt auch Power und Energie für die Sachen, die sie da verkaufen will. Das ist eine richtig tolle Wrestlerin. Die wird noch eine richtig geile Karriere machen. Die macht in jeder Hinsicht wirklich wahnsinnig viel Spaß und hat in dieser Fehde mit Becky Lynch für mich auch total gewonnen. In dem Sinne jetzt nicht nur, dass sie das Match gewonnen hat, recht unspektakulär mit einem Roll-In, sondern einfach als Charakter gewonnen. So, mich hat sie hinter sich bekommen. Ich fand ihr Mic-Work, das mal etwas interessanter war als zuvor, durchaus anständig. Nicht fantastisch, aber einen guten Schritt nach vorn. Ist eine gute Sache für Lyra gewesen hier.
Wundervoll, ja. Finde ich auch. Die hat gerade was Mic-Work angeht noch einiges beweisen müssen. So, das hat sie getan, als sie Becky Lynch, ne, die eine der Besten am Mic ist, die Stirn geboten hat da vor 2 Wochen bei Raw. Total gut. Und sie hat auch in diesem Match Attitüde gezeigt, so, ne? Sie kam raus mit so einer Entschlossenheit, hat auch echt so ihre Frau gestanden, so, was so die Segmente so zwischen den Moves anging, so. Da war sie irgendwie selbstbewusst, aber jetzt auch nicht irgendwie over the top oder so, war trotzdem noch irgendwie sympathisch dabei. Das ist halt das Ding. Ja. Es ist halt ein ganz schmaler Grat, selbstbewusst zu sein und für sich einzustehen und nicht irgendwie arrogant oder überheblich zu wirken. Damian Priest bekommt das gerade nicht hin.
Oh ja, schönes Gegenbeispiel.
Lyra Valkyria bekommt das gerade hin.
Ja.
Das ist wie Tag und Nacht, die beiden so.
Ja.
Und Lyra Valkyria hat eine schwierige Face-Rolle eigentlich gerade so. Mhm. Weil man weiß noch nicht so viel über sie. Sie hat Federn und mag es, wenn Leute schreien. So, das ist so ein bisschen ihr Face-Charakter bisher gewesen. Und deswegen weiß man noch nicht so viel darüber. Das heißt, sie arbeitet mit relativ wenig Substanz eigentlich. Mhm. Und baut die sich jetzt aber gerade auf. Und Becky Lynch hilft da natürlich sehr gut, weil Becky Lynch halt full heel geht. Und
Manic heel.
Manic heel. Manic, stark. Ja. So, deswegen, sie macht gerade vieles besser, was Damian Priest, der auch Face sein soll, nicht hinbekommt, so irgendwie. Und ja, das mag ich. Das
total.
Mag ich. Und ja, ist wirklich, also, wenn ich so überlege, eine der Top 3 Wrestlerinnen für mich aktuell im Ring.
Ja, auf jeden Fall.
Alles, was du gesagt hast, sehe ich genauso. Das ist wirklich stark. Sie ist so sicher in ihrer Offensive. Sellt wirklich unfassbar gut, aber auch sicher dabei. Ja. So. Es muss so Spaß machen, mit ihr zu arbeiten und mit ihr zu wrestlen.
Ja. Das glaube ich auch.
Becky Lynch hingegen immer noch Ringrust. Also du hattest das mal während des Guckens eben gesagt, ihre Körperspannung lässt echt zu wünschen übrig.
Mhm.
So, und ich sehe da auch echt so ein paar Defizite irgendwie, wenn sie mal so im Pacing irgendwie mal so einen Schritt zu langsam ist oder so, mal nicht so gut abspringt bei einem Move.
Becky Lynch springt nicht.
Ja, sie kann halt nicht
springen. Generell nicht.
Generell aber das grenzt so an Sandbagging. So. Sandbagging ist im Wrestling, wenn man sich nicht für die Moves des anderen hingibt, so, sondern sich schwer macht. Mhm. Wie so ein nasser Sandsack halt. Das grenzt bei Becky Lynch manchmal so daran. Sie macht das natürlich nicht so. Aber ja, schwierig. Und dafür hat Lyra Valkyria aber alles da rausgeholt.
Ja. Nee, also Becky Lynch ist auch nicht der Typ dafür, das zu tun. Mhm. Erst recht nicht in der Konstellation mit Lyra Valkyria so.
Ja.
Sie hat sich ja unter anderem am Mic einfach voll in die Rolle reingeworfen, Lyra Valkyria overzubringen und ihr dabei zu helfen. Das ist schon aller Ehren wert und eine schöne Geschichte hier zwischen den beiden.
Becky Lynch hat ein bisschen das gemacht mit Lyra Valkyria, was ich gehofft hatte, dass Charlotte Flair mit Tiffany Stratton macht.
Yep.
Sich komplett aufopfern für den Face.
Und es ist halt super witzig, ne? Wie das wieder so ein Moment ist, wo sich Becky Lynch irgendwie als weiß nicht, vielleicht The Bigger Woman gegenüber Charlotte Flair entpuppt.
Sie.
Charlotte, habe ich das Gefühl, versucht jetzt so ein bisschen, auch mit ihrem Auftritt bei SmackDown, dann halt am Tag vor Backlash, so ein bisschen da anzuknüpfen, dass der Schaden nun mal jetzt entstanden ist so und sie Full Heel gehen muss und jetzt halt einfach dann auch die Beleidigte ist. Aber mal sehen. Mal sehen, was aus dem Charakter wird. Und mal sehen vor allem, wie Becky jetzt natürlich auch weitermacht, jetzt wo sie einfach manische Lyra Valkyria-Hasserin ist. das kann ja nun auch nicht der volle Umfang ihrer Existenz sein. Mal schauen.
Sie kann halt jetzt meckern, dass sie nur eingerollt wurde. Ich finde das scheiße. Wenn du mit Lyra Valkyria durchgehen willst, dann gib ihr einen starken Sieg. Du musst Becky Lynch nicht schützen, indem du sie mit einem Roll-Up eingehst so.
Ja, gerade wenn du das Match schon vorher so intensiv verkaufst, ja, mit all dem Shit, der da so drin hing, dann ist so ein Roll-Up schon irgendwie ein sehr frustrierendes Finish,
ja,
das nach Fortsetzung ruft, leider. Ja. Mal gucken. Gut. Ey, das war neben dem Main Event das zweitlängste Match des Abends übrigens.
Oh, ja, kam mir nicht so vor.
Ja.
Krass.
Aber dann kam es zum kürzesten Match. Dominic Mysterio verteidigte ebenfalls seinen Intercontinental-Titel, den inoffiziellen Lucha-Titel, gegen Penta.
Ja.
Penta den Blauen.
Penta der Blaue. Die Leute haben jetzt wirklich Bock, einfach Dominic Mysterio anzufeuern in den Arenen. Es gibt verschiedene Fangesänge für ihn.
Dirty, Dirty Dom.
Dirty. Dom. Ja,
ja.
Leute haben Bock auf Dom, Leute haben gleichzeitig Bock auf Penta. Mhm. Du kannst jetzt gegen Dominic Mysterio in dieser Phase wirklich nur sehr beliebte Faces stellen. Penta gehört dazu, deswegen war das Match okay und cool. Ja, und dann wrestelt Dominic Mysterio auch auf einmal ansprechend, wie ein Face-Luchador.
Ey, voll. Also ich mag halt diese... Also Dominic Mysterio ist so in Interviews und so souverän in seiner Rolle drin. Das ist unglaublich, ne? Der labert so eine geile Scheiße.
Kayfabe-Maschine.
Wirklich, auf so eine geile Art. Auch so, wir hatten das letztens schon, der gibt lieber zu kurze als zu lange Antworten, um nicht Gefahr zu laufen, dass es dann halt nicht mehr so passt. So, ja. Ich habe das Gefühl, der hat sich und seinen Charakter richtig gut im Griff. Und er hat jetzt gerade diese geile, luxuriöse Situation, dass er halt dieser Typ sein darf, der auf einmal beliebt ist. Das ist so ein bisschen wie so, als wäre er so plötzlich zu Reichtum gekommen und so ein Neureicher, ja, weißt du? Weil er dann halt so, er macht halt seinen Shit und er macht dann so einen Heel-Taunt und die Leute feiern und dann kann er sich halt so ein Grinsen auch nicht verkneifen. Und ja, auf der einen Seite ist es halt für mich so, ey, ich kann mir gut vorstellen, dass er sich dieses Grinsen jetzt auch gerade sehr gerne nicht verkneift, so, mhm, weil er das wirklich witzig findet, mhm, so, und das wirklich was mit ihm macht und das cool für ihn ist, dass die Leute das jetzt feiern, und gleichzeitig ist es ja aber auch in Character in dem Moment, so. Mhm. Das ist fantastisch, das macht richtig viel Spaß, sich das anzugucken, und er überträgt es halt auch geil in den Ring, wie du sagst, so. Er gibt jetzt einfach nochmal anders Gas, so. Allein dieser Dive, den er gegen Penta nach draußen gemacht hat.
In den Tornado DDT
rein. Penta hat ihn so geil gecatcht, aber auch Dom hat einfach diesen Griff um den Nacken so geil gesetzt. So richtig schön rein, richtig geiles dynamisches Ding. Das ganze Match hat einfach richtig Bock gemacht, so. Ja. Ist ein schönes Ding. Dieser Dominic Mysterio mit den Fans im Rücken und trotzdem den Schalk im Nacken,
ja,
macht richtig viel Laune, Alter.
Das ist schön, eine schöne Win-Win-Situation, die du gerade beschreibst eigentlich. Ne, die Fans nehmen ihn jetzt an und wollen ihn, und man nimmt das auch von Company-Seite aus an, schickt ihn dann zum Beispiel bei WrestleMania nach seinem Sieg zurück in den Ring, um sich feiern zu lassen.
Jo.
Ich hab das gesagt in irgendeiner, weiß ich nicht, Review, Mania Review, weiß ich nicht.
Irgendeinen der letzten 10 Stunden Podcast.
So Business is calling you, das ist echt eine große Ehre, so nennt man das hinter den Kulissen so, wenn man zurück darf nochmal und sich feiern lassen. Und ja, das ist tatsächlich eine geile Beobachtung von dir, dass er das ja in seinen Charakter verarbeitet jetzt, so dieser Neureiche quasi, der Neubeliebte, so, ne, mit seinen ganzen, er macht ja wirklich viele Taunts.
Ja.
Dieses dumme Flexen mit seinem No-Biceps und so. und ja, das ist fantastisch. Und gleichzeitig macht er dann diese Luchador-Moves, so diese High-Flying-Moves und sowas, und freut sich danach wie so ein Kind, das er ja ist. Der Mann ist 28, ne? Aber er stellt sich halt irgendwie wie ein Kind dar, natürlich. Ganz Judgment Day sind eigentlich 15-Jährige.
Ja.
So.
Ja.
Worüber man auch einfach mal reden muss. Das sind alles wirklich Männer, teilweise über 40,
ja,
die einfach so Finn Balor und Carlito und so. Aber Kinder, ja, dargestellte Kinder. Ja, und ist komplett in Character noch so. Und da muss man mal schauen, wo das hingeht und wann sie den Schalter ziehen.
Mhm.
meine Theorie ist, dass es über Finn Balor passiert, so dass der absolute Turn, der Face-Turn, wenn man das mal wirklich probieren will mit Dominik. Eddie Guerrero war ja auch Face in Teilen seiner Karriere, ja, und war trotzdem aber der cheatende Eddie Guerrero, so, ne?
Richtig, ja.
MJF hat das jetzt modern interpretiert bei AEW letztes Jahr, so. Das ist halt, das funktioniert, glaube ich, sehr gut über Finn Balor, weil der hat auch, als Dominik jetzt gewonnen hat und gefeiert wurde, hat er auch immer wie so ein Dämon von hinten geguckt, so, und hat ihm missgünstige Blicke zugeworfen.
Ja.
Als sie da noch standen, alle.
So richtig, als würde von ihm jetzt erwartet werden, dass er das auch beklatscht, aber so richtig
ja, will
er
ja nicht. Ja, ja. Das heißt, ich glaube, Finn Balor rammt Dominik Mysterio da nochmal so ein Dolch in die Niere. Ja, genau. Weil das müssten wir vielleicht auch noch erwähnen. Judgment, der hat versucht zu helfen, hat es aber nicht hingekriegt, weil sie sich zu dumm angestellt haben. Ja. Und dann hat El Grande Americano, der das halt schon seit 40 Jahren macht.
Länger.
So, oder länger.
Ja.
Dafür gesorgt, dass Penta abgelenkt wird, oder hat Penta sogar angegriffen. Und Dominik konnte wegen ihm gewinnen dann.
Ja, mit einem schlängelnden Headbutt. Das können auch ja nicht viele, wie El Grande Americano das kann, aber tatsächlich.
Snakebutt.
Snakebutt.
Ja.
Ja. Nicht in so einer geraden Bewegung, sondern so schlängelnd.
Ja.
Ja, spektakulär.
Generell Abend der Schlange. Also.
der Abend der Schlange.
Wirklich, wenn einer aus Guam da am Start ist, mit den Nattern, Randy Orton im Main Event, Viper, der zwischenzeitlich mal eine Anaconda war, weil er ein Sleeperhold angesetzt hat, und dann noch dieser Snakebutt, geil.
Ja, ja. 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 Stimmt, El Grande Americano, möglicherweise ein Kandidat für Judgment Day, man weiß es nicht genau. Gott. Immerhin haben sie versucht, Penta in die Faction zu locken. Vielleicht nehmen sie dann einen noch viel größeren Luchador.
Ich kann mir ehrlich gesagt vorstellen, dass El Grande Americano irgendwann zu American Made geht.
Echt?
Weil Chad Gable redet extrem wohlwollend über ja Americano, schon seit längerer Zeit. Wurde auch letztens in einem Café gesehen, ja, wo er einen großen Americano bestellt hat.
Ja.
Gebe ich dem eine Kunstpause? Ja, ganz kurz. Scheiße, die war echt unnötig.
Ich wollte die Pause gerne unterbrechen.
Ja, ist okay, ich hab's ja selbst getan.
Gut.
Ja, schauen wir mal. Also Schaum? Penta gegen was? Schaum?
Ja.
Nicht auf einen großen Amerikaner.
Nee, okay. Ja, schauen wir mal, genau. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil letztendlich ist El Grande Americano, auch wenn er so heißt, ja nicht American Made. Ne?
So. Ich glaube, nein, ich sag's jetzt nicht, ja. Ja, ja.
So, cool. Hätten wir das.
Schön, by the way, noch einen Kommentar noch dazu. Ich find's ziemlich geil, dass Dominic Mysterio den Oblivion einmal
ja
gezeigt hat und damit eine Hommage an Liv Morgan, die gerade einen Film dreht. Das finde ich schön, weil das, glaube ich, ich erinnere mich nicht daran, dass mal ein männlicher Wrestler einen Move von einer weiblichen Wrestlerin gebracht hat. So, das mhm gibt's ganz oft andersrum. Viele Frauenwrestler bringen dann halt irgendwie den Frog Splash von Eddie Guerrero oder so und machen irgendwie das so rum. Und ich find's erfrischend, das mal auf der anderen Seite zu sehen.
Find's super. Find's richtig. Also erstens steht der Move ihm richtig gut.
Ja.
Zweitens ist es ein geiler Move.
Mhm.
Und drittens ist es tatsächlich eine geile Hommage von einem Typen, der halt ja tatsächlich irgendwie das Valet von Liv Morgan eine ganze Weile war.
Ja.
So, der erst im Zuge dessen so richtig wieder in seine eigene Wrestling-Karriere reingegangen ist.
Mhm.
Klar hat er klarer als Wrestler begonnen, vorher an der Seite seines Deadbeat Dads, aber ne, so ja zwischendurch war er wirklich nicht viel mehr als das Valet. Das ist schon eine geile Dynamik und ein sehr moderner Take irgendwie auf so Beziehungsdynamiken und Geschlechterrollen. Ich mag ja das wirklich gerne.
Ja. Find ich auch.
Schön,
ja,
dass du das noch raushebst.
Dom ist da sowieso eine interessante Figur, so, ne? Der ist ja auch, der steckt auch regelmäßig Moves von Frauen ein, auch Power Moves, das sah man auch in der Vergangenheit nicht so häufig. Der ja hat ja, wie oft hat er einen Riptide gefressen von Ripley, so, ne?
Ja.
Und so, ist Valet, genau, voll der wichtige Punkt, ist Valet von Ripley gewesen und dann jetzt auch teilweise von Liv Morgan. Das ist tatsächlich ein geiler Take, so. Also ein gutes Statement auch über diesen Heel-Charakter, so.
Ja.
Ist irgendwie lustig.
Voll.
Dominic Mysterio, Alter.
Voll. Mann. Hätte man auch nicht gedacht, ne, als er sein Debüt feierte, dass aus ihm so eine interessante Figur ja werden würde. Er ja wirklich sah ja zunächst einmal einfach als mit dem Gimmick des Sohns seines Vaters aus wie die langweiligstmögliche Interpretation seiner Möglichkeiten, die es gibt.
Ja.
Und dann wurde er von Seth Rollins geopfert und ab seitdem auf einem ganz spannenden Weg. Wirklich, eine sehr interessante Personalie.
Lustig, dass du da bei dem Monday Night Messiah anknüpfst.
Ja.
Ich würde diesen Wendepunkt in seiner Karriere eher bei Real Ripley sehen.
Selbstverständlich. Ich wollte nur noch mal erwähnen, dass das auch passiert ist. Inhaltlich hast du absolut recht. Ja. Also nur um einfach nochmal, also Dom hat schon echt ein bisschen was mitgemacht in seiner WWE-Karriere.
Für den Locker-Room und Backstage war das Rollins-Segment am wichtigsten, weil da hat er sich Candlesticks en masse eingefangen und wurde quasi zum Mann. Im Wrestling-Business. Ja. Genau.
Sonst hätte er die Rhea Ripley-Storyline nicht bekommen.
Genau. Genau. Ja.
We can't put you with mommy if you're no man.
Ja.
Okay, so. Dann, apropos sein Mann stehen, es kam dann dazu, dass Patrick McAfee zu seiner Musik und seiner Being John Malkovich-mäßigen Tron-Geschichte rauskam. Ey, das ist so ein Trip. Und gegen einen zu Späßen aufgelegten Gunther antrat.
Ja, ist ein spezieller Humor, aber er hat ihn gebracht, ja. Ja, boah, überflüssig das ganze Ding, ey. Irgendwie überflüssig. Ich hab's nicht so geil gefühlt. Wir haben da schon drüber gesprochen in der Episode vor dem Q&A-Podcast. Diese eine Promo von McAfee auch so, das war alles ein bisschen zu bemüht, ein bisschen too much face. Was er alles macht, er will der Community geben, Veteranen, LGBTQ. Es ist so ein bisschen too much alles gewesen. So, das war zu kurz, um jetzt so richtig mich zu emotionalisieren so dafür.
Mhm.
Ich weiß nicht, ich hätte da lieber einfach ein geiles Gunther-Match gegen einen richtigen Wrestler gesehen.
Ja.
Sorry, das war halt echt nicht gut von McAfee im Ring.
Check ich. Da war auch wirklich nicht viel, ne? Also ein bisschen einstecken hier, dies, das. Er ist rot geworden und sah am Ende so aus wie jemand aus nördlichen europäischen Gefilden, der irgendwo im Süden Urlaub macht.
Pommes Schranke.
Am ersten Tag.
Ja.
Am
ersten Tag, ja.
Dann, das muss man ihm zugutehalten. Du hast das beim Gucken gesagt. Er hat einfach so eine gute, schnell rötende Haut.
Ja, wichtig. Wichtig gegen Gunther.
Für Gunther einfach natürlich wie gemacht. Ich fand auch dann Coles Interagieren funny, weil so ein bisschen Vintage-Heel-Cole-mäßig, dadurch, dass er den Pin unterbrochen hat, beziehungsweise nee, den Pin gehalten hat, ne? Aber finde diese Bro-Nummer zwischen Cole und Pat McAfee jetzt auch echt ein bisschen überspielt so langsam. Es wird mir echt ein wenig zu viel.
Strapazieren ist so ein bisschen über, ne?
Ja, genau, das ist das Wort, das ich gesucht habe, was mir nicht einfiel. Mhm. Manchmal bin ich nicht so schlau. Und für Gunther aber fairerweise fand ich es jetzt nicht so schlimm. Er hat es gut gemacht.
Ja.
Seinem Charakter hat das nicht geschadet. Für ihn war das die ganze Zeit ja eine Lachnummer. Von vornherein. Ja. So. Das macht es ein bisschen schmerzhaft, dass das dann auf so einer PLI-Bühne dann irgendwie passiert ist. Das kannst du auch einfach stabil in eine Wochenshow stecken.
Mhm.
Aber gut, so, meinetwegen dann so. Mhm. Gunther hat sich da tatsächlich einfach weitgehend Spaß draus gemacht, zwischendurch dann mal einen Gang hochgeschaltet, aber nie über 2,5 hinaus.
Ja.
So, weil mehr braucht er für Pat McAfee halt nicht. Und was ich sehr gut finde, ist, er hat halt das, was Pat McAfee versucht hat, ihnen entgegenzustellen, hat er auf so eine geile, authentische Art weggesteckt.
Ja.
Also, wenn Pat McAfee ihn choppt, dann ist das nicht so ein No-Sell, so à la Hulk Hogan oder Warrior oder was auch immer, und dann wird irgendwie komisch gezappelt und er hat Superkräfte, sondern Gunther zeigt halt den Impact, so, dann nimmt den Move und macht dann einfach weiter. Das macht er halt geil. Also, das ist halt nicht so, weiß ich nicht, er kriegt es halt einfach super gut hin, gleichzeitig zu zeigen, dass der Move durchaus legit ist und dass da was hinter war und dass jemand anderem das möglicherweise auch ein bisschen mehr angetan hätte. Mhm. Aber macht dann einfach straight up weiter, weil er ist halt Gunther und bei ihm ist es halt einfach nicht besonders viel, was das macht. Für Gunther war das schon eine gute Nummer. Und trotzdem bin ich bei dir. Natürlich sehe ich den jetzt lieber in einem richtigen, anständigen Match, das ihn auch nach vorne bringt.
Mhm.
So, aber sein Charakter ist hier dran sicherlich ja, ein Stück weit gewachsen, will ich nicht sagen, aber verfestigt worden nochmal. So.
Mhm. Ja.
Okay, enough.
Das Selling war wichtig, genau. Ja, finde ich auch. Also, ne, dieses Wegstecken ab ins Salz kann man gut damit. ja, genau. Hat ihm nicht geschadet, hat ihn eher gestärkt. Ja, finde ich auch. Man hat ihn jetzt noch so ein bisschen mehr Wishes gemacht. So wachsen würde ich auch nicht sagen, tatsächlich. Etablieren trifft es besser.
Ja, ja, ne?
Also ich bin bei McAfee. So. Ja. Es wäre auch wirklich albern gewesen, hätte Gunther da jetzt so richtig Schaden genommen durch seine Aktion.
Ja.
Weil die Offensive von McAfee, pff, mein Gott, ist kein Wrestler so. So, der war auch nicht gut. Der war damals in einem NXT-Match gegen Adam Cole, hat mir McAfee noch besser gefallen als jetzt.
Unbedingt,
so,
ja klar.
Also ist auch besser in Form gewesen damals, ja. Und so. Das ist halt wirklich, wenn Vince McMahon dieses Match so gesehen hätte, keine Ahnung, Mann. Er hätte sich im Grab umgedreht, wenn er tot gewesen wäre, glaube ich so, weil das sah halt auch körperlich einfach nicht gut aus. Und, ne? Gunther macht ja auch, ist ja ist kein Bodyguy so.
Nee.
Der ist einfach beeindruckend, wenn man ihm gegenübersteht so. Also ich stand Walter schon mal gegenüber, als Walter noch Walter war. Das ist schon eine beeindruckende Präsenz. So, und er hat das jetzt halt umgedreht auf so eine Art, aber er kann halt nicht dieser, er wird nicht so aussehen wie, keine Ahnung, Roman Reigns oder so. Mhm. Das passiert nicht. So, deswegen, wenn du dann noch so einen Gegner hast wie Pat McAfee, der halt wirklich nicht austrainiert aussieht, so ein bisschen Plauze hat und so, ist nicht so definiert ist und so, schon schwierig anzusehen.
Ja.
Für manche, glaube ich, so. Es hat mir, ja, genau, ja. Ach, whatever, abhaken, weg.
Ja.
Ich hab's jetzt nicht gebraucht, das ist ein Kram.
Nee, es ist auch so, also in der Karriere von Pat McAfee auch einfach so ein Zeitpunkt, wo ich mich frag, warum man das eigentlich so jetzt gebraucht hat. Aber
ja,
egal.
So nötig, ja.
Kommentatoren, Bros, dies, das. So.
WWE will halt diese ganzen anderen, das Personal neben den WrestlerInnen nochmal irgendwie ein bisschen auf die Bühne holen.
Ja.
So, ne? Die Kommentatoren haben so viel Showing irgendwie wie noch nie. Ringansagerin Alicia Taylor wird auch immer wieder erwähnt und die Refs machen mehr. Jessica Card in diesem Match mit was war das? Becky Lynch, glaube ich, und Lyra Valkyria. Mhm. Super viel TV-Time gehabt, sag ich mal.
Ja.
So einfach viel gemacht. In dem Main-Event waren Patterson oder Patton und Eddie Orango super präsent irgendwie, ja. Und so. Also es gibt einen anderen Fokus gerade auch, der ein bisschen von den Wrestlerinnen weggeht.
Voll schön, dass du das ansprichst. Also, weil das sind ja durchaus wichtige Personen, über die gerne mal hinweggesehen wird, obwohl sie so viel zum Produkt beitragen. Also, ne, ich bleibe immer noch dabei, mir ist diese Bro-Geschichte zwischen Pat McAfee und Michael Cole langsam ein bisschen drüber und zuwider. Mhm. Aber ich mag sehr gerne, was das mit Wade Barrett gemacht hat an der Stelle. Hm. Weil Michael Cole hat halt sein Jackett ausgezogen, so als wäre das so quasi die Uniform seiner Seriosität. Er hat dann gesagt, ich werde jetzt zum ersten Mal in meiner Karriere parteiisch sein.
Ja.
Klammer auf, naja, Klammer zu. Aber so, ne? Und ich will, dass Pat McAfee hier gewinnt und so, und er steht für uns ein. Und dann hat Wade Barrett gesagt so, ja, okay, mach das mal. Ich bleib hier quasi die unbefangene Voice of Reason an der Seite und
ja.
ich sage das, was sozusagen, was ich sehe und was ich richtig finde. Und ich finde, das beschreibt die Rolle von dem, was Wade Barrett macht, eigentlich ganz gut, weil Michael Cole und auch Pat McAfee zunehmend halt so sehr emotional sind und sehr so mit reingehen und ganz stark positive Color Commentator im Sinne von den Faces anhängend sind und es dann eher an so einem Wade Barrett ist, zwischendurch halt auch mal zu mäßigen, so und die Rolle des, ich sage mal, Analysten zu übernehmen, der dann die Wahrheit für sich gepachtet hat, was auch nicht immer stimmt, aber diese Art, wie er sozusagen seine eigene vielleicht in Anführungsstrichen sachlichere Art dem gegenüberstellt, fand ich irgendwie ganz geil und auch für Wade Barrett nochmal so einen kleinen Moment, der seiner Rolle ein bisschen Mehrwert gibt und sie nochmal unterstreicht in diesem Ensemble.
Ja, Wade Barrett hat sich so geil gemacht auch einfach. Der hat so eine Sicherheit am Mic. Du hast das auch eben am Gucken ganz schön gesagt. Der ist halt sehr überlegt, so, der sabbelt nicht einfach drauf los. Manchmal, wenn er was anfängt und nicht so richtig den Dreh findet oder nicht so zufrieden ist mit dem, was er anfängt, dann macht er Pause und korrigiert sich oder sagt was anderes nochmal so. Also es ist eine hervorragende Beobachtung. von dir so, weil das ist total wichtig. Das ist so das Gegenteil von diesen Excaliburs, die einfach durchlabern und sich dann total verlieren und deswegen aber weiter labern. So, ne? Barrett auf jeden Fall einer meiner Lieblinge auch gerade am Kommentatorenpult. Wir hatten über Kommentatoren geredet im Q&A-Podcast. Mhm. Da hatte ich nur gesagt, dass es momentan keine Color-Kommentatoren gibt, also keine heelischen so. Barrett war das tatsächlich öfter mal so, guter, den Punkt hattest du. Bei diesem Event war es Barrett nicht, da war er schon auch sehr, sehr face-friendly so. Mhm. Das spielt alles in diese ganze Richtung, WWE will sich als Company und dann auch vor den Kameras mit dem Personal irgendwie, das da drüber redet und was so ein bisschen offizielle Position hat, wie die GMs, die Kommentatoren und so, ein bisschen als die Good Guys positionieren. So, das ist, glaube ich, eine Marketingstrategie. Ja, genau. So, die wollen sich halt als die Guten geben. Wobei auch viele, so Nick Aldis und so, der kann auch mal innerhalb von einer Woche turnen, theoretisch. Und ja. So. Muss man mal schauen, ja. Aber es ist interessant, also es ist interessant, mal auch mal hin und wieder einen Fokus auf diese Leute zu setzen, so.
Ja.
Weil mit denen passiert was, die sind nicht egal.
Definitiv. Ich finde, es gibt eine Schattenseite davon, haben wir auch beim Gucken kurz drüber gesprochen. Ich glaube, du hattest das irgendwann vor einer Weile mal wieder kurz hervorgehoben, dass etwas, das ich persönlich sehr, sehr hasse, gerade wieder ein bisschen Aufwind hat, und das ist, wenn Kommentatoren versuchen, mir zu sagen, was ich denken soll.
Ja.
So, du hast beim Gucken vorhin zum Beispiel gesagt, oh, ich weiß nicht, ob das für Penta so cool ist, wenn ausgerechnet Michael Cole sagt, wie cool er ist.
Ja.
So,
ja.
Weil Michael Cole echt nicht die Coolness für sich gepachtet hat.
Nein.
Und der Maßstab dafür ist. Aber das beobachte ich mit einer gewissen Sorge. So, gerade Leute, die selber wenig Präsenz haben am Mic, wie zum Beispiel Penta oder halt auch Rey Fénix, also die wenig sprechen, werden von den Kommentatoren in so eine bestimmte Rolle geframed und auch in so eine bestimmte Reaktionsemotion quasi vorgefertigt fürs Publikum. Hm. Das ist mir ein bisschen zuwider, das ist mir zu sehr vorgekaut. Ja. Und widerspricht für mich auch etwas, das wir auf der anderen Seite halt ja auch zuletzt immer wieder hervorgehoben haben, dass WWE eigentlich sehr gut dem Publikum zuhört und ihnen überlässt, wen sie für sich picken, siehe Jacob Fatu zum Beispiel. Mhm. Das geht so nicht so richtig zusammen. Also es gibt offensichtlich so einige Personalien, die sollen in eine bestimmte Richtung, und da wird hingedrückt geradezu, so, was schnell nach hinten losgehen kann, und es gibt andere, da vertraut man darauf, dass es passiert oder lässt Sachen passieren. Mhm. Finde ich ein bisschen schwierig, erklärt sich aber vielleicht dann auch gleichzeitig, warum da, wenn man dann sich überlegt, ob der Color Commentator jetzt aktuell nicht das Negativ vom ursprünglichen Color Commentator ist, sondern wir haben jetzt halt nicht so die in Anführungsstrichen sachlichen Play-by-Play-Kommentatoren, sondern die sind halt Face Color Commentator, die sind parteiisch, aber für die Guten. Mhm. Und dann braucht's halt so eine ehemalige Color Commentator Stimme, die jetzt dann halt der Analyst ist, der nicht für die Heels ist, sondern halt wenigstens halbwegs sachlich und nüchtern die Dinge betrachtet, wie Wade Barrett. Vielleicht ist das halt auch gerade die Antithese dazu. Mal gucken,
ja. So. Stört mich aber auch massiv immer dieses, ne, dieses Aufdrücken. Aber das, du bist natürlich auch ein mündiger Motherfucker.
Schade, Sven an dieser Stelle, aus verschiedenen Gründen, aber auch, weil Sven in einer seiner Q&A-Fragen noch eine Top 7 der glaubwürdigsten Motherfucker von uns haben wollte.
Ja.
Machen wir bestimmt irgendwann noch, finde ich sehr gut. Ja.
Wobei, glaubwürdig ist halt nicht mündig.
Ja, ist richtig, mündig, aber es fiel mir nur gerade ein.
Weil, also, du hast halt schon Bock, dann so ein Produkt zu gucken und hast den Anspruch an dich selbst, dir deine eigene Meinung zu bilden und sowas. Und das machen andere wohl auch, aber es gibt, glaube ich, auch einen Großteil der, keine Ahnung, US-AmerikanerInnen und Kinder, die das tatsächlich eher brauchen. So, ja. Die wollen tatsächlich in so eine Richtung getrieben werden. Ich glaube, viele Leute, die gerade heutzutage Entertainment-Produkte konsumieren, sind nicht unbedingt mündig oder haben nicht den Anspruch, mündig sein zu wollen, während sie was gucken, weil sie sich vielleicht gerade entspannen wollen. Mhm. Du denkst darüber nach, okay, krass, Penta, bla bla bla. Aber in deinem Kopf. Aber ich glaube, in deinem Kopf ist viel bla 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 auch.
Stimmt.
Aber irgend so eine neunjährige, irgend so ein neunjähriges Mädel aus den USA oder so, oder irgendein gerade wirklich von der Arbeit kommender, schuftender, Blue-Collar 50-Jähriger, die wollen sich das vielleicht sagen lassen, damit sie es einfacher haben, mit dem Produkt umzugehen.
Ja.
Ich glaube, wenn man seine eigene Perspektive da verlässt, macht es manchmal Sinn, dass Michael Cole zu Leuten halt irgendwie solche Sachen sagt wie, der ist cool, der ist badass,
ja,
der ist ein ultimativ Underdog, so was zu Celina Vega sagen. Selbst zu Aleister Black wird sowas gesagt. Und das ist halt ein bisschen weird, auch in meiner Wahrnehmung, weil diese Leute, auch wenn die nicht viel reden, Aleister Black redet nicht viel, Penta redet nicht viel, mein Gott, die müssen halt nicht reden, guckst du die an, dann siehst du aus, wie cool sind und eine Aura haben, so, ne? Mhm. Ja.
Wobei Aleister Black fängt jetzt mit dem Reden wieder an, bei SmackDown zuletzt.
Okay, ich habe diese Woche gar keine TV-Shows gesehen.
Deswegen sage ich es dir. Okay. Aleister Black hat unter anderem gesagt, dass er jenseits von der Frage, was gut ist und was böse ist, das Gefühl hat, dass er, was hat er gesagt? Irgendwas mit korrigieren, das Judgment war nicht das Wort, mir fällt es nachher noch wieder ein und ich werde es wie ein Tourette rausschreien,
ja,
auf jeden Fall ist und dass er seinen allen Charakter begraben hat, dies, das, bla bla. Aber auf jeden Fall, also Aleister Black erklärt sich wieder ein bisschen, mal gucken, wie das abdriftet und wie sehr sich das mit Karrion Kross beißt.
War das eine Backstage-Promo oder im Ring?
Nee, es war so eine klassische Aleister Black-mäßige Vignette, er sitzt im Anzug.
Ach so. Rum. Ah, ja. Okay, das machen sie wieder.
Ja.
Alright.
Mal gucken, die war nicht so wild und diffus, wie sie zuletzt waren bei WWE. Ich habe noch Hoffnung, dass das interessante Früchte tragen kann und halbwegs konkret wird. Mal sehen.
Boah, weil du es gerade gesagt hast, ey, stell dir vor, so eine Mini-Faction, Cross, Black und Scarlett.
Boah. Boah. Ja.
Crack. Crack nennen wir sie. Wir nennen sie einfach Crack. Aber immer mit K geschrieben, so, weißt du?
Ja, alles Ks, alle drei Ks. K-K-R-A-K-K.
Crack, Alter, Cracking Saw. Ja. Die Älteren werden sich erinnern, die älteren HörerInnen.
Er ist the consequences. Genau, the consequences that this company needs, hat er gesagt. Also offensichtlich will er sowas, gefühlt klang das für mich wie, er ist so der Richter sozusagen quasi, der Leuten zeigt, was so passiert, wenn sie...
Okay.
Also das ist schon ein bisschen anschlussfähig an Karrion Kross. Ich finde es interessant.
Weißt du, er ist die Exekutive vielleicht und Kross ist eher so die Judikative.
Ich finde es ziemlich interessant. Mal gucken, was daraus wird. Kann auch total blabla larifari werden.
Scarlett Bordeaux ist die Nutikative.
Wow! Okay.
Sorry. Nein, aber die hat gerade einfach keine Rolle.
Schneid's raus.
Wirklich, ohne Scheiß.
So.
Ich krieg gleich wieder irgendwelche Kommentare. Niklas, du misogones Schwein.
Aber eine Sache noch zum Thema Kommentatoren und so.
Ja.
Ich finde, das ist ein total guter Punkt von dir, dass das vielleicht für gewisse Teile des Publikums gut ist, wenn man das halt bekommt, weil es den Einstieg erleichtert und so.
Mhm.
Aber ganz ehrlich, wenn du das dann halt willst, wenn du halt wirklich Leuten sagen können willst, so, guck mal, die Person ist cool und interessant oder nicht cool, also gerade wenn es cool ist, gerade wenn es das so ein bisschen ist oder so spannend, dann nimm doch jemanden als Kommentator, der das auch ein bisschen ausstrahlt. Michael Cole ist das halt nicht. Michael Cole ist so ein nüchterner Analyst, weißt du? Das ist auch so ein Fick Joseph nicht, auch wenn Fick Joseph wirklich eine Maschine ist, was seine Popkulturreferenzen angeht. Der ist da ja obernerdy. So ist es, das ist richtig geil. Aber der sieht halt auch einfach aus wie ein Vampir.
Ist ein Vampir, safe.
Er ist definitiv ein Vampir. Vic ist auch ein Name für einen Vampir.
Ja, natürlich. Joseph auch. Fick Cherubim.
Ja. Aber dann müsstest du da halt jemanden hinsetzen, der halt diese Rolle ein bisschen mehr lebt. Weißt du, so einen Logan Paul-mäßigen Typen.
Pat McAfee.
Ja, der ist auch schon wieder vielleicht ein bisschen, Pat McAfee vor 10 Jahren, ja. Jetzt schon wieder nicht mehr so richtig. Der ist schon zu, weißt du, was ich meine?
Ja,
so,
okay.
Das ist nicht so ganz. Aber wenn du unbedingt über Coolness reden willst, zum Beispiel, dem kaufe ich das schon eher ab. Stilvoller Motherfucker. Alles, was abseits von dieser Coolness-Nummer gesagt wurde über Penta, ne, so von wegen, ja, hier und überall auf der Welt Champ gewesen und Lucha Sensation und so, das kann Michael Cole ja alles verkaufen, aber wähle deine Worte weise, nimm dir ein Beispiel an deinem Kollegen Wade Barrett, mach mal eine Pause, wenn du merkst, du hast den Satz nicht so geil angefangen und versuch es nochmal, denn im Zweifel bleiben solche Sachen halt hängen und ich glaube, das weiß Wade Barrett auch so. Ja. Ey Mann, die machen aus Sachen, die wir sagen, halt Video-Packages. Sowohl die Leute, die hier arbeiten bei WWE, als auch die Leute im Internet, die uns hops nehmen wollen. So, ja. Ich muss aufpassen, was ich sag, sonst klebt das für immer an den Hacken von Penta. So, und der wird das halt nicht mehr los und ich habe seine Karriere gefickt, weil ich mal was Dummes gesagt habe.
Ja.
So, und deswegen finde ich das schon geil und wichtig, seine Worte damit bedacht zu wählen. So.
Ja. Total. Ja.
Aber gut, Worte mit Bedacht wählen können wir auch, wenn wir auf das Thema Jonathan Zehner gegen Randall Keith Orton zu sprechen kommen. Was
RKO,
am Ende.
Oh, Rind, Kuh, Ochse.
Ja. Was am Ende eine halbe Stunde Zeit von uns verlangt hat.
Ja, war zu lang.
Ja, ist richtig.
War zu lang, war zu systemisch. Also ne, ich muss so anfangen. Ich gehöre zu den Leuten, die wirklich Randy Orton Matches mögen.
Das
so.
Stimmt.
Ich mag das systemische, methodische, sehr langsame Randy Orton Pacing. Aber und vielleicht liegt's an seinem Gegner, aber ich habe mich einfach sofort wieder in diese Zeit vor, keine Ahnung, 10 Jahren zurückgesetzt gefühlt, wo ich einfach bei 90% der WWE Matches halt genau schon eine Minute vorher wusste, was in einer Minute für einen Move kommt und wie der genau aussieht.
Oh ja.
Und das hatte ich hier halt durchgehend so. Das war halt schon ein bisschen too much. Dann auch noch mit dem ganzen Finisher-Geballere und Kickouts. Oh, weiß ich nicht. Also ist schon natürlich nostalgisch irgendwie schön und auch für die Charaktere schön und für Randy Orton schön, dass er es in St. Louis machen kann und Pops kriegt und Sinan ist gerade neu interpretiert. Und aber das Match kannst du so nicht bringen 2025, glaube ich.
Ja, das ist halt das Ding. Also ich bleib immer noch auf meinem Standpunkt, dass genau das die Idee von dieser John Cena Inkarnation ist, so dass er all das, was man über die Jahre an ihm scheiße fand, jetzt halt machen soll, weil es sind ja die klassischen Cena-Kritikpunkte. Denn nichts ist so predictable wie ein Cena-Match in den Jahren, keine Ahnung, 2008 bis 2018 oder so. Aber dennoch, also selbst wenn das die Meta-Idee ist und selbst wenn es dafür gemacht ist, uns auf die Nerven zu gehen, ist es so ein riskantes Spiel, weil es halt einfach, hands down, seien wir ehrlich, 30 Minuten scheiß Match ist.
Ja.
So, trotz aller Momente und so weiter und so fort. Aber die Crowd hat das halt anders gesehen und am Ende hat die Crowd irgendwie auch recht. So, weil das Match war nicht kalt in der Arena, überhaupt nicht.
Die Crowd hat immer recht.
Und es hat mich persönlich als der Wrestling-Fan, der ich bin, jetzt nicht gepackt. Da hat die Crowd auch den Unterschied nicht machen können und ich lasse mich gerne von der Arena-Crowd mitreißen, wenn ich am Fernseher bin, so. Bei mir hat es jetzt nicht geklappt, aber vielleicht hat es bei anderen funktioniert, ja. Vielleicht hat es bei den Leuten, die das möglicherweise so als Cena-Abschiedstournee zurück ins Produkt holen soll oder so, ja, funktioniert. Vielleicht hat für die diese Nostalgie-Nummer mit Randy Orton genauso funktioniert. Vielleicht war das für die dieser Vintage-Flash, der es sein sollte, in dem alles andere, was wir jetzt gerade normal und State-of-the-Art finden, halt super fresh und überraschend wirkt. So, vielleicht ist es genau richtig. Und vielleicht soll es Leuten wie uns auch einfach mies auf den Piss gehen. Und das ist ein gewollter Kollateralschaden, weil wir gucken ja eh nächstes Mal wieder rein, weil wir halt interessiert sind, wo das denn drauf hinauslaufen soll. Weil das kann ja nicht deren Ernst sein, das ewig so durchzuziehen. I don't know. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte, dem halbwegs wohlwollend gegenüberstehen zu bleiben, dass es da einen größeren Plan gibt, bevor ich irgendwann kapituliere und sage, okay, ihr nervt einfach mit eurer Konsequenz. So, weißt du?
Ja.
Schwierig, ey, es bleibt wirklich eine schwierige Nummer. Ich sag aber, wie es ist, R-Truth hat mich extrem beschwichtigt am Ende.
diese ganzen Alt-Wrestler da raus zu RKO und hat mich beschwichtigt, ey. Hervorragend. Ja, nee, ja, ich bin da auch gar nicht, ich kann da auch gar nicht mehr mit dir mitgehen, mit diesem ganzen Meta-Geballer. Das ist mir einfach too much. Ich glaube nicht, dass das der, ich glaube nicht, dass das das Ziel ist. Gerade. Also dieses, John Cena sagt, ich will Wrestling zerstören und so, ja. Aber ich glaube, das macht man ein bisschen offensichtlicher als auf so eine Art und Weise. Und da 30 Minuten klaut von den Menschen. So. Und gleichzeitig funktioniert es ja auch eigentlich nicht, weil, wie gesagt, wenn du sowas machen willst, dann mach's nicht in St. Louis, wo Randy Orton halt sowieso total angefeuert wird und dann kommt's ja gar nicht so richtig rüber irgendwie. Hast du noch dieses komische diesen Spalt zwischen Crowd da vor Ort und am Fernseher, wo es irgendwie langweilt, weil du nicht aus den Glues kommst. Ich weiß nicht, nee. Ach, keine Ahnung. Wie gesagt, diese Fehde stört mich einfach. Ich hätte das lieber zum SummerSlam oder so gesehen mit Randy Orton und Cena mit der Historie. Das Match wäre aber wahrscheinlich auch nicht besser geworden. Keine Ahnung.
Wohl wahr, ja.
Also jetzt, weißt du, was hätten die anders gemacht? Cena ist halt jetzt auch wirklich im Winter seiner Karriere, was Wrestling angeht.
So. Ja, ja, ja.
Randy Orton hat bewiesen in den letzten Monaten, dass er auch noch andere Matches richtig geil gehen kann. So, ne? Ja. Wie geil war das gegen Gunther und so? Also der hat schon einfach geile Matches gehabt jetzt auch. Und das war halt scheiße. Das war,
ja,
das war halt wie damals, ja.
Ja. Und also ne, es kann durchaus sein, egal ob Meta-Geballer her, hin oder her, so, es ist durchaus plausibel anzunehmen, dass das auch einfach das ist, was John Cena jetzt noch zu leisten imstande ist und Punkt.
Mhm.
So, ne? Ich bin inzwischen so, dass ich mir denke, na, ist schon gut so, dass sie das jetzt gemacht haben in St. Louis bei Backlash, weil ich auch schon das Gefühl hatte, naja, was willst du jetzt noch viel mehr erzählen, als sie erzählt haben. Also es war natürlich kurz, mit so 3 Wochen Aufbau im Endeffekt, aber ey, es hat so viel TV-Time bekommen. Und zwar meine ich jetzt gar nicht zwingend Promo im Ring, sondern Video-Packages, die die Historie von den beiden aufrollen. Das beides hätte ich jetzt auch nicht unbedingt noch 3 Wochen länger gebraucht und das hätte es auch nicht krasser für mich gemacht.
Mhm.
Das ist schon okayer Ride, so, und vor allem, also so ein okayer Ride, die Memory Lane runter, so.
Ja.
Und vor allem hat John Cena dann das Interessanteste, was er an dem Tag gemacht hat, nach dem Match gemacht. Als er so da blieb und sich so ein bisschen angehört hat, was die Crowd macht.
Mhm.
Da bin ich gespannt auf deine Einordnung und deine Gedanken dazu. Aber er hat davor halt nochmal was gesagt. Da hat er gesagt, ich will hier kein Scheiß, ich will Competition. So, ich bin der letzte Real Champ, gib mir Competition. So, das fand ich irgendwie ganz interessant, weil er damit relativ offensichtlich gesagt hat, dass Randy Orton das wohl nicht war. So, und ich mich schon frage, was heißt das denn jetzt für das Ding, was jetzt noch auf John Cena zukommt?
Ich glaube, da bricht gerade so ein bisschen das, also ich glaube, Cena ist gerade in so einer Phase, sein Charakter, wo er glaubt, das Richtige zu tun, so, und er ist auch, er redet sich halt ein, dass das richtig ist, was er gerade macht und so, aber auf so einer unteren Ebene, vielleicht so im Unterbewusstsein und so, ist es tatsächlich eigentlich nicht das, wofür er wirklich steht, so, und man sah jetzt nach Backlash in den letzten Segmenten so ein bisschen, dass das wirklich durchkommt, dass sein echtes John Cena sein durchkommt. Und das ist halt eben nicht das Ablehnen des Publikums, sondern diese Annahme, diese ultimative Annahme des Publikums irgendwie. Und sie haben ja Thank You Cena noch am Ende gerufen.
Ja.
Da wurde er so richtig emotional und hat fast geweint, hat so runtergeguckt, auf den Titel geguckt. Das hat ihn so richtig berührt und er hat ja eigentlich gesagt, auch vorher noch so, wirklich eine Minute vorher, dass die Leute ihm egal sind.
Mhm.
Da hat man auf einmal gesehen, kurz darauf später, dass ihm die Leute nicht egal sind, weil das resonierte auf einmal irgendwas. Das heißt, da bricht gerade wieder was durch. Der Face-Cena bricht, glaube ich, wieder durch. Und das gibt mir so ein bisschen die Hoffnung, dass er nicht mit diesem Charakter aus Wrestling geht, sondern dass er als Face geht, aber diese Phase einmal mitmachen musste, um das ganze Business einmal wirklich zu erleben. Und auch wenn es in seinem, keine Ahnung, 68. Karrierejahr ist, nochmal zu sehen, ja, also wirklich alle Facetten mitzunehmen, so.
Mhm.
Aber dann geht er als der, der er wirklich war, glaube ich. Dafür war es wichtig.
Schöner Take. Schöner Take, schöne Beobachtung. Ich würde noch einen Schritt weitergehen an einer Stelle und er hat unmittelbar vorher, super wichtige Feststellung, hat er gesagt, dass die Leute ihm egal sind und dann haben die Leute ihm das quittiert mit Thank You Cena und gezeigt, dass er ihnen nicht egal ist. So. Was aber ja sein Kernvorwurf die ganze Zeit ist, ne? Dass die Leute eigentlich eine toxische Beziehung für ihn sind, so.
Ja.
Und auf ihn scheißen.
Ja.
So, und dieses ganze Let's Go Cena, Cena Sucks ist ja quasi jetzt so ein bisschen umgekehrt.
Mhm.
Genau, und dann hat das ja offensichtlich irgendwie wirklich was mit ihm gemacht in diesem Moment und er hatte so ein so ein Moment des Nachdenkens, ob das jetzt so das Richtige ist, was er gerade tut, so einen inneren Zweifel, der sich da auftat, bevor er dann halt ging. So, schon interessant, was daraus dann jetzt nochmal wird, Richtung Fortsetzung dieses Runs und dieser Geschichte und dem, was John Cena aus sich und seiner Rolle in der Wrestling-Welt zum Abschluss machen wird.
Ja.
Ja.
Und wenn es nur ein Hint war, dass da auch noch was anderes passieren kann, so. Mhm. Und so, das sind so Kleinigkeiten, so kleine Details. Das war auch ein bisschen weird, ne, weil also in der Network-Version, die wir gesehen haben, da war es ja so, dass die Show eigentlich schon vorbei war. Es war schon ein Blackout und dann ging es wieder los.
Ja.
Es gab schon dieses typische, diese Binde unten und so, dass jetzt irgendwie Ende ist und so. Und dann ging es wieder los. Kommentatoren haben auch nichts mehr gesagt und sowas. Interessantes Segment auf jeden Fall.
Ja. Ja.
Schön. Sowas mag ich eigentlich immer.
Total.
Ist gut.
Total.
Ist gut.
R-Truth. Shoutout R-Truth.
Shoutout. Wurde bei der Pressekonferenz auch von Cena nochmal durch den Tisch gefickt.
Größter John Cena-Fan auf dem Planeten.
Childhood Hero.
Ja.
Ja. Ist, glaube ich, ein Jahr älter als Cena oder so, ne? Oder nee, doch ein paar Jahre älter sogar.
Ja. Es ist herrlich. Ja. Es ist herrlich. Ja, so, das war dann Backlash, denke ich.
Ey, wir wollen auch noch mal irgendwie ein bisschen über AEW reden nächste Woche, glaube ich, ne?
Das ist eine der saubersten Überleitungen in der Geschichte dieses Podcasts.
War keine Überleitung.
Fantastisch.
Ja.
Na, wir sind jetzt woanders angekommen, also muss es ja irgendwie eine Überleitung gewesen sein. Irgendwie ist es passiert. aber ja, trotzdem. Wir haben echt viel über WWE geredet die letzten Wochen und Monate, weil Mania und dies, das.
Ja.
Etliche
Stunden.
Etliche Stunden. Wir haben uns
überlegt. Mein Name ist Ed. Ed Liche.
Cool, bist du ein Lich?
Mein Name ist Ed. Ed Cetera. Man kann echt viel mit Ed machen.
Ja.
Shoutout Ed O'Neill, Bud Street Bundy. Hi. Boah, was für. Ja, red einfach weiter, sorry.
Ja, wäre eine gute Idee gewesen. Naja, egal, ja. Jetzt ist es passiert. Wir haben uns überlegt, dass wir tatsächlich gerne jetzt auf der Road to Double or Nothing und Double or Nothing ja so quasi das
Trampelfahrt, das macht auch keine Straße raus.
ein Marquee-Event quasi von AEW seiend.
Ja.
Uns das mal rauspicken und uns wieder ein bisschen da reinsetzen. Wir werden uns jetzt die nächsten zwei Wochen so mal da wieder ein bisschen zurück rein vertiefen und dann in der Woche vor Double or Nothing einfach mal wieder ein bisschen umfangreicher über AEW reden und mal gucken, was dann noch so passiert.
Ja.
Aber das ist quasi der Plan. Ihr hört uns dann in der Double or Nothing Woche einmal mit so ein bisschen mehr AEW-Talk mal wieder.
Preview vielleicht sogar.
Mal sehen, was es wird, genau.
Mhm.
Ja, und dann können wir uns danach Richtung Money in the Bank wieder einmal etwas einfühlsamer dem WWE-Geschehen widmen. Das vielleicht so als Zwischengedanke. Eine Review zu Double or Nothing könnt ihr bei uns leider nicht erwarten. Da kommt einmal wieder die Urlaubsplanung und sowas.
Ja.
Dazwischen macht aber nichts. Wir reden einmal vorher über das ganze Geschehen da. So.
Ja.
Ne?
Bis dahin hinterlasst uns gerne ein paar positive Bewertungen. Spotify, Apple Podcast, wo auch immer ihr kurz uns hört.
Genau. Das Kommentare sehr gerne auch.
Ja, aber nur Gutes, ne? Nicht diesen ganzen Scheiß.
Jetzt wieder, wo wir über AEW geredet haben, laufen wir wieder Gefahr, dass irgendwelche Leute sich über irgendwas beschweren. Es kommt irgendwie immer automatisch.
Diese fucking AEW-Fanbase, ey. Meine Fresse, ihr kotzt mir an. Ich hab keinen Bock auf den Scheiß wegen euch. Ich guck das, mach das nur wegen Hangman, nicht wegen euch. Sorry.
Ja.
Sorry, Hangman.
Wenn uns jemand irgendwie so einen seltsamen AEW-Kommentar setzen würde, meinst du, Gunther hätte dann Standpunkt zu?
Keine Ahnung, was Gunther da machen würde. Gunther, was würdest du machen?
Watschen, links, rechts, zack, vorbei.